Ja, lieber Tim, herzlich willkommen zu unserem The Transformers Talk, TTT, das Schlagwort, wo wir spannende Persönlichkeiten, Unternehmer, Manager ins Gespräch bringen und über das Thema Transformation sprechen. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, freue mich.
Ganz kurz für unsere Zuhörer ein paar Worte zu Tim. Tim ist heute Chief Growth Officer der Ideon-Gruppe. Das ist eine Gruppe, die verschiedene Brands und Kanäle managt im Bereich Gartenhaus, Poolhäuser, Saunahaus. Also alles, was man sich so schöne Dinge in den Garten stellt.
Klassisches DIY-Sortiment.
Und du bist in der Gruppe, in der Holding verantwortlich für die kommerziellen Themen, aber kümmerst dich momentan auch um eine Brand in der Gruppe, nämlich um gartenhaus.de. Ja, und davor hast du als Verantwortlicher für den Bereich Marketing und Sales in der Rose Company gearbeitet. Ihr habt da wahnsinnig viel bewegt. Ich weiß, ihr habt da ein explosives Wachstum hingelegt, eine ganz tolle Fahrradmarke. Und davor, das war so quasi, da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal kennengelernt, da warst du Gründer und Gesellschafter auch einer Digitalagentur namens Commerz. Und ihr habt vor allen Dingen vielen Mittelständlern geholfen, den Weg in die Digitalisierung zu finden. Ist das richtig? Habe ich irgendwas verpasst?
Ja, ist genau richtig. In der Agentur vor allen Dingen Spezialisierung auf E-Commerce. Mhm. Wir haben so ein bisschen als Architekten für E-Commerce positioniert und haben exakt vielen Mittelständlern dabei geholfen, den Weg in digitalen Vertrieb zu finden.
Okay, super. Also eine super spannende Karriere, ein Werdegang, immer im Thema Veränderung und Transformation an ganz verschiedenen Stellen. Und deswegen jetzt vielleicht mal eine etwas persönliche Frage an dich. Was war denn dein größter Wendepunkt, würde ich es jetzt nennen, oder Punkt in deiner Karriere, wo du heute sagen würdest, Mensch, der hat deine Sicht auf Transformation, auf Veränderung irgendwie geprägt oder irgendwie verändert oder einen Einfluss gehabt? Gab es da irgendwo auf deinem Weg irgendwas, wo du sagst, shit, das jetzt ist Veränderung, jetzt passiert das gerade?
Also was, glaube ich, ganz, gar nicht so lange her, ganz interessanter Wendepunkt war, ist so ein bisschen diese E-Commerce After Covid Depression, die einfach im Handel eingeschlagen ist.
Ja.
Und eigentlich, seit ich mich mit E-Commerce beschäftige und mit digitalem Handel beschäftige, ging's immer nur bergauf. Man kannte nur bergauf, musste Leute davon überzeugen, E-Commerce zu machen. Das ist eine gute Idee. Es ist die Zukunft. Da passiert alles, digitalisiert sich. Kategorien werden digital. Und dann gab es natürlich mit Covid und der Pandemie den absoluten Booster dafür. Exponentielles Wachstum, auch als Accelerator für Digitalisierung im Handel zu verstehen. Und jetzt gibt's eine echte Depression, was das angeht. Und führt auch dazu, dass wir in einigen Kategorien, so nehme ich es wahr, an der Grenze der Digitalisierung angekommen sind. Weil natürlich Kategorien, wenn sie irgendwann mal irgendwie bei 60%, 70%, 80% E-Commerce-Share angelangt sind, da geht es irgendwann nicht mehr weiter, weil Menschen werden auch weiter stationär einkaufen.
Ja.
Und es gibt unendliche Budgets und es geht nur darum, die richtig einzusetzen und zu digitalisieren und umzusetzen. Die Zeit ist gerade ein bisschen vorbei.
Ja.
Geschäftsmodelle werden auch erstmalig durch Dinge wie Plattformökonomie oder auch durch Dinge wie OpenAI, also dass selbst Google als Suchmaschine in Frage gestellt wird. Die Dinge verändern sich gerade massiv und es geht nicht mehr nur darum, einfach zu digitalisieren, sondern Geschäftsmodelle an diese Handelswelt anzupassen. Und das gilt auch für die E-Commerce-Champions der letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahre. Selbst die stehen unter Druck und können nicht mehr nur noch über Wachstum nachdenken, sondern reden über Restrukturierung. Und das ist neu. Und das ist ein Wendepunkt, dass selbst klassische E-Commerce-Native-Companies transformieren müssen.
Wow, ja. Große Katerstimmung sozusagen. Und die führt dazu, neu nachzudenken. Was heißt das jetzt zum Beispiel für euch? Also du hast jetzt gerade von dieser Depression gesprochen. Läuft nicht mehr alles so von selbst. Irgendwie die Dinge sind auch ausgereizt bis zu einem gewissen Punkt. Ihr müsst neu nachdenken, sage ich mal jetzt in der Ideon-Gruppe beispielsweise. Was heißt das für euch? Wo steht ihr da gerade, wenn ihr sagt, wir müssen uns neu ausrichten vielleicht oder weiterentwickeln, next level gehen? Was sind die Dinge?
Ganz konkret für uns heißt das, dass wir während der Pandemie und auch davor waren wir First Mover. Wir waren eine der ersten Companies, die angefangen haben, über den E-Commerce-Kanal erst über eBay, dann über einen eigenen Webshop angefangen haben, Gartenprojekte zu verkaufen. Also Gartenhäuser, Gerätehäuser, Gartensaunen, Geräteschuppen, alles, was irgendwie aus Holz und auch manchmal nicht Holz, aus WPC, Metall in den Garten kommt, um irgendwas zu lagern oder um einen Aufenthaltsbereich zu schaffen, das verkaufen wir digital. Mhm. Und vor der Pandemie und auch während der Pandemie hieß es einfach nur, das zu tun, Produkte in einen digitalen Kanal zu bringen und zu listen mit halbwegs okayem Content, der so gerade eben ausreicht, um einen Online-Purchase zu triggern. Mhm. Und jetzt befinden wir uns an einem Punkt, dass wir nicht mehr nur darüber nachdenken müssen, wie kann ich eigentlich dieses Geschäftsmodell skalieren und weitertreiben, sondern wie kann ich es zu einer echten professionalisierten Organisation weiterentwickeln. Und es ist weniger wilder Westen und man muss Hauptsache Verfügbarkeit und man hat Ware und muss die nur irgendwie zum Kunden bringen und der Rest ist egal. Das muss, wir müssen uns weiterentwickeln zu einem, wir müssen unser Geschäftsmodell weiterentwickeln zu einem, was in der aktuellen und sich so rasant verändernden Handelslandschaft ein Zuhause findet, was dann ein profitables Geschäftsmodell darstellt. Mhm. Weil wir, muss man fairerweise sagen, einfach in den letzten Jahren das verpasst haben, einen echten UVP zu entwickeln, der über, ich liste ein Produkt in einem digitalen Kanal hinausgeht. Und da haben wir Aufholbedarf. Und das ist ein riesen Change-Prozess, weil wir jetzt wir gehen weg von, ich liste irgendwo Produkte und muss das irgendwie operativ abwickeln, müssen wir uns zu einer echten Brand entwickeln, müssen Brands bauen, die mehr vermitteln als ich biete ein Produkt an zu Preis Y. Und das ist schon vor allen Dingen ein echter Mindshift, den wir auch in der Organisation bewerkstelligen müssen.
Interessant. Das heißt, wenn ich das versuche, jetzt mit meinen Worten nochmal kurz zusammenzufassen, ihr wart vorher quasi E-Commerce-Händler, Distributor sozusagen mit Kernkompetenz und ihr entwickelt euch jetzt mehr und mehr auch zu einer Brand, bis hin auch zu einer Product-Brand sozusagen in bestimmten Kategorien und Bereichen?
Exakt.
Ah, okay. Ja. Und das heißt aber für euch als Organisation auch, ihr müsst Prozesse verändern, Skills reinholen, also das von A nach B zu kommen, also vom digitalen Distributor auch zu einer Brand zu werden. Was sind so die Bereiche, von denen ihr jetzt sagt, Mensch, da müssen wir stärker werden, daran müssen wir arbeiten? Was sind das für Themen?
Das betrifft tatsächlich das betrifft jeden Geschäftsbereich. Das fängt an im Produktbereich, dass wir nicht mehr nur klassisches Category Management Einkaufsfunktionen abbilden müssen. Das heißt, irgendwie Ware finden, Ware listen, Content produzieren und dann irgendwie in den Online-Shop stellen. Dann müssen wir anfangen, wirklich Produktentwicklung zu betreiben. Produktentwicklung langfristig auch zu denken. Also heute an Produkten arbeiten, die erst in 2 Jahren live gehen. Also weg von einem klassischen Distributor, ich kaufe Produkte ein, Business zu einem, ich entwickle Produkte und denke in Produktlebenszyklen und habe auch die internen Ressourcen und Kapazitäten, das zu tun. Der Prozess ist schon vor einiger Zeit auch gestartet mit dem Aufbau von einer Private Label Brand und ist dann so die erste Entwicklungsstufe gewesen. Das hat man auch zum Glück sehr früh erkannt und umgesetzt. Und jetzt folgt eben der nächste Entwicklungsschritt hin zu einer echten Produktentwicklung. Das geht weiter übers Marketing. Es hat zu seiner Zeit gereicht, irgendwie ein bisschen Marketing in Google aufzudrehen und irgendwie die Produkte da auch darzustellen. Müssen wir anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, wie kann ich auch den Marketing-Mix verändern, um einfach effizienter zu sein, weil natürlich auch wir einen Kostendruck verspüren im Massiven durch, man muss auch sagen, einfach natürlich auch einen Rückgang des Wachstums des Organischen sehen und tatsächlich auch restrukturieren, ja, also in der gesamten Organisation bis hin zu Finance, weil wir natürlich auch da andere Finanzierungsprozesse berücksichtigen müssen, also sprich Liquidität auch anders steuern müssen, weil die Produktentwicklungszyklen länger sind, dass das Produkt, was ich einkaufe, entwickle, langsamer zu Cash wird, als das früher mal der Fall war, bis hin zur gesamten Unternehmensausrichtung und vor allem natürlich auch HR. Ganz große, die Leute müssen, die Mitarbeiter müssen auf dieser Reise mitgenommen werden, müssen das mitgestalten, weil es ist eine andere Art und Weise des Denkens und Arbeiten.
Das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt, der jetzt da interessiert an dieser Stelle, genau diese große Veränderung, die ja eine ganze Company und auch Kernkompetenzen, euer Geschäftsmodell, die Menschen, eure Kollegen betrifft. Was sind so die wichtigen, wie kann ich das nennen, Schlüsselqualifikation ist blöd, also eher so die wichtigen Themen, auf die ihr als Leader achtet, die Menschen mitzunehmen? Was sind da die wichtigen Punkte, die du ins Auge nehmen würdest, um sicherzustellen, dass die Leute diese große Veränderungsreise auch mitgehen und mitgehen können?
Das Erste, was wir gemacht haben, ist Awareness zu schaffen für den Need for Change. Mhm. Weil das ist, glaube ich, ganz, ganz menschliche Verhaltensweise, erstmal davon auszugehen, die Dinge, die ich jeden Tag tue, sind richtig und ich treffe die richtigen Entscheidungen. Mhm. Und die richtigen Entscheidungen habe ich die letzten 12 Monate auch getroffen. Und es läuft doch ganz gut. Mhm. So, sprich, erstmal die Awareness dafür zu schaffen, dass sich der Markt verändert, dass der Kunde sich verändert, dass die Wettbewerber sich verändern und dass das auch für uns bedeutet, das Marktumfeld entwickelt sich und wir müssen uns mitentwickeln.
Nichts tun ist keine Option sozusagen.
Genau, ja,
diese Überzeugung irgendwie zu
schaffen. Exakt. Sonst ist es ein Sterben auf Raten. Und da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, diese Klarheit auch an den Tag zu legen und das ganz klar zu adressieren, zu sagen, es nützt nichts so zu tun, als wenn das, wir machen mal ein bisschen Change und gucken mal, wie könnte der nächste Schritt aussehen, schon ganz klar zu sagen, wir befinden uns in einem Marktumfeld, was massiv unter Druck
steht. Diese Awareness, wie habt ihr die geschaffen? Also ihr seid jetzt kein riesen Konzern,
ja.
Aber trotzdem sind ja schon, ich weiß nicht, wie viele Leute da in der Gesamtgruppe
sozusagen. 150.
Ja. Wie habt ihr das gemacht, dass die Leute es wirklich verstehen, annehmen, auch davon überzeugt sind, dass was passieren muss?
Also was wir zum einen gemacht haben, ist wirklich mit vor allen Dingen der Führungsmannschaft, der zweiten und teilweise auch der dritten Ebene, wirklich aktiv Workshops gemacht, um wirklich mal die Ausgangssituation zu skizzieren, zu definieren und mal ein klares Bild zu schaffen. Also aus dem Alltagsgeschäft heraustreten, klassische Offsites, die funktionieren. Es ist ein Format, was funktioniert, weil ich verlasse das gewohnte Umfeld und rede mal irgendwie über Dinge, über die ich sonst nicht rede. Ja. Auch natürlich dann das Ganze flankiert von Zahlen, Daten und Fakten, Wettbewerbsanalysen aufgezeigt, wie haben wir uns verändert, wie haben sich andere verändert, warum entwickeln sich andere besser als wir, sind erfolgreicher als wir vielleicht, was verpassen wir vielleicht etwas, so ein bisschen
transparent und ehrlich sein.
Transparent also und ehrlich
in der
sein.
Großen Runde.
Und Hilfestellung auch zur Selbsterkenntnis, also sprich, die Erkenntnis selbst zu machen, ist, glaube ich, wichtig, um den Need auch anzuerkennen.
Okay.
Und das hat uns geholfen, die Awareness wirklich zu schaffen.
Das ist der eine Punkt, Awareness zu schaffen, auf dieser Reise Leute mitzunehmen. Gibt es noch irgendwas, was ihr glaubt, ist wichtig jetzt, um sicherzustellen, dass das, was ihr da zukünftig auch vorhabt, getragen wird und die Leute mitgehen? Also jetzt hast du gerade beschrieben, erstmal sind die Leute bereit zu sagen, ja shit, ja, wir müssen uns bewegen. Das ist es, hier können wir nicht bleiben. Aber ihr habt ja ein Bild vor Augen zu sagen, und da würden wir ganz gerne hingehen, so ungefähr. Was passiert nun? Was sind da die Themen, die euch wichtig sind?
Die richtige Balance zu finden zwischen, wir sagen top-down, das ist das, was wir tun müssen. Wir sehen diese Veränderung, mit der wir uns beschäftigen müssen. Und der Balance dazu, was kommt bottom-up? Und was sind Dinge, die man dabei berücksichtigen muss? Was sehen die Teams selber? In der Regel ist es ja so, dass die Menschen, die Mitarbeiter, diese Sachen selber sehen und auch die Fähigkeit haben, das zu verstehen und irgendwie nicht uns brauchen, um Lösungen zu finden, sondern mehr Hilfestellung dabei, diese Lösungen herbeizuführen und zusammenzuführen und zu einem großen ganzen Bild zusammen zu puzzeln. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Baustein, um auch die Transformation möglich zu machen und dafür zu sorgen, dass die Organisation diese mitträgt.
Ja.
Also sie müssen wirklich die Lösungen auch selbst erarbeiten, mit ein bisschen Hilfestellung und nicht einem durchdiktierten, das sind die 5 strategischen Punkte, die jetzt umgesetzt werden, bitte machen. Daran glauben wir zumindest nicht. Das ist nicht unser Weg.
Also ihr skizziert, wenn ich so zuhöre, ihr skizziert, ihr inspiriert, ihr gibt Richtungen vor, schafft Orientierung. Aber dann vor allen Dingen, neudeutsch, enabled ihr auch eure Kolleginnen, Mitarbeitenden, genau da in diese Richtungen dann auch reinzuarbeiten, zu gestalten, Lösungen zu erarbeiten. Habe ich das einigermaßen so beschrieben?
Enablement ist genau der richtige Begriff. Und was auch nicht unerwähnt bleiben sollte, ist dabei, dass natürlich, Spruch kennt man, Change is Pain. Und auch nicht jeder geht diese Reise mit. Und auch da die Klarheit zu haben und rauszufinden, wer ist bereit, diese Reise zu gehen und wer ist das nicht. Und dann im Zweifel auch organisatorische Veränderungen vorzunehmen, gehört auch dazu. Weil es ist, Veränderungen kann man nicht herbeiführen, wenn man irgendwie immer nur in der rosaroten Welt unterwegs ist. Und führt aber auch dazu, dass die Leute, die wirklich Bock haben und die sagen, hey, ich habe Lust, was zu verändern. Ich habe Lust, die Firma weiterzuentwickeln und meinen Teil dazu beizutragen. Wirklich enabled werden, Veränderungen wirklich zu implementieren und umzusetzen.
Ja, super, Mensch. Das hört sich super spannend an der Stelle, an der ihr jetzt gerade seid. Genau, nämlich dort eure Leute zu enablen und genau damit einzuladen, die Zukunft von Ideon und den Marken und dieses neuen Geschäftsmodells zu gestalten und zu erreichen. Toll. Okay, wenn es in Transformationen und Veränderungen zu Widerstand kommt. Also du hast eben gesagt, Comfortzone verlassen, in die Development-Zone zu schwimmen, hoffentlich nicht in die Panikzone. Da sind ja auf so Veränderungen, trifft man ja auf Widerstände, auch bei Kollegen, im Team. Wie geht man damit um? Was würdest du deinen Kollegen raten? Wie geht man mit solchen Widerständen am besten um? Oder wie würdest du damit umgehen? Kannst du dazu was sagen?
Kommunikation, ganz simpel, schlicht und ergreifend, über diese Dinge wirklich zu reden, sehr nah an den Leuten zu sein. Was ist der Grund für Widerstände oder warum können Widerstände entstehen? Es können, zumindest meiner Überzeugung nach, ist es entweder ein Nichtverständnis. Dann muss man sich die Frage stellen, hat man das gut erklärt, hat man das richtig erklärt, hat man die Botschaft richtig rübergebracht? Sender, Empfänger, ist das, ist die Botschaft richtig angekommen? Und zweitens ist natürlich eine Transformation und auch Change immer begleitet von Sorgen und Ängsten und Nöten. Ja, was bedeutet das für mich persönlich? Ja. Was bedeutet das für meinen eigenen Arbeitsplatz? Wie sicher ist der? Oder bin ich überhaupt bereit dazu, auch meine Art und Weise der Arbeit zu verändern? Und diese Sorgen und Ängste, Nöte wirklich ernst zu nehmen und darauf einzugehen. Und das löst meiner Erfahrung nach zumindest die größten Teile der Herausforderungen in der zwischenmenschlichen Kommunikation in so einem Prozess. Am Ende sind das alles ganz natürlich und menschliche Reaktionen darauf. Und ich glaube, dass Empathie hilft dabei.
Ja, okay. Ja, sehr gut. Lass uns doch mal vielleicht auf das Thema auch oder das Fernglas so in die Hand nehmen. So weit muss man ja vielleicht gar nicht schauen. Was siehst du denn insgesamt für die Branche oder auch für euer Geschäftsmodell? Was siehst du denn für große Trends oder Technologien, die da auf uns zukommen, die Transformation wieder oder Transformationsbedarf auslösen und treiben werden? Was sind so die großen Trends oder Technologien, die dir im Kopf oder die ihr seht, auf die ihr reagieren oder Antworten finden müsst oder auch vielleicht sogar erstmal die richtigen Fragen stellen müsst?
Also ich glaube, dass wir, wenn wir generell über Handel sprechen, an einem Punkt angelangt sind, Digitalisierung und auch die Transformation der Geschäftsmodelle zu digitalisierten Geschäftsmodellen ist irgendwie deutlich und klar. Und es gibt es irgendwie noch Ausprägungen, es gibt irgendwie Unternehmen und Industrien, die sind weiter als andere. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen weiter zurück. Also bei uns ist auch noch klassischen DIY, 85-90% immer noch stationären Handelsvolumensanteil, geht es darum, immer noch auf die Basic Work zu machen. Es ist auch noch viel Konsolidierung. Verticals entwickeln sich gerade erst heraus, einzelne Standalones und so weiter. Und ich glaube auch, dass der Werkzeugkoffer der Transformation, Digitalisierung, Veränderung, der ist irgendwie da. Ne, bisschen jetzt, wo man natürlich allem was mit irgendwie AI zu tun hat, aber am Ende des Tages ist selbst ein AI ist, hatten wir Photoshop und PowerPoint und Excel und dann kommen jetzt AI-Tools dazu, die den Arbeitsalltag wirklich verändern, aber es ist erstmal nur eine Änderung des Tooling und nicht eine existenzielle Veränderung des Geschäftsmodells. Genauso ist meiner Perspektive, zumindest im Moment, also OpenAI ist ein klarer Google-Challenger und verändert das System Suchmaschine einfach nur in der Logik, also es ist einfach nur ein weiterer Player da, es sind andere Player da und es ist weniger monopolisiert. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir unser Marketing und unsere da irgendwie verändern müssen. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie das große eine Thema, an dem wir irgendwie arbeiten müssen, um irgendwie uns weiterzuentwickeln. sondern es ist viel Basic Work, das wir machen müssen und umsetzen müssen und irgendwie die Konsequenz, Dinge zu tun, also sich den Gegebenheiten anpassen. Was echte Disruption und Veränderung angeht, glaube ich, ist die fast nur noch aus dem Produkt selbst möglich, bessere Produkte zu entwickeln, bessere Lösungen zu finden, als die Industrie das bisher gefunden hat, produktseitig andere Lösungen zu finden, als die Industrie das bisher getan hat. Und das sind die großen Themen, die bei uns sichtbar sind, die wirklich disruptiv sind. Es ist eher aus dem Produkt zu sehen und nicht aus dem Geschäftsmodell als solches.
Da hätte ich mal eine Frage zu, weil da geht mir gerade dieser Vortrag von der Vanessa Stützler da in den Kopf. Die hat auf der Transform in Berlin kurz berichtet, wie sie bei Lampenwelt ihren Produktentwicklungsprozess sehr stark AI-getrieben jetzt aufgesetzt haben, vom Trendscouting, was passiert da draußen quasi, über wirklich dann Produktentwicklung, auch visualisiert mit Bildern, jetzt wohl auch bald Videos, bis hin zum Gebrauchsmustercheck, zum automatisierten und dann zum Erstellen der entsprechenden Tech-Specs, um dann die Lampen irgendwo in Asien oder sowas beim Lieferanten produzieren zu lassen. Und jetzt weiß ich nicht genau, wie, wo, was da jetzt in welcher Form schon im Einsatz ist, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist da schon eine Menge sozusagen auch, geht in Richtung dann agentenbasiertes AI, dass also quasi dann Arbeitsaufträge von der AI erteilt werden, die ausgeführt werden. Also schon, dass das Operating Model ja an vielen Stellen starke Veränderungen erfahren könnte oder vielleicht auch wird in der Zukunft. So hört sich zumindest jetzt erstmal für mich an. Ist das ein Thema, was auch für euch interessant sein könnte, weil ihr ja auch, sagen wir mal, Produkte entwickelt, komplexerer Natur mit Bauplänen und all solchen Sachen. Also siehst du für AI über eine Textoptimierung hinaus, siehst du da, hast du da die Fantasie oder die Vision, dass das mehr Bedeutung finden wird, auch in eurem Geschäftsmodell?
Ganz sicher sogar. Auch wir arbeiten in der Produktentwicklung mit AI. Ja. Und am Ende des Tages in dieser ganzen Wertschöpfungskette, das sind Shortcuts. Die AI nimmt Monkey Jobs ab, sorgt dafür, dass weniger Hände Dinge tun müssen, sondern dass mehr automatisiert wird. Und das geht von dem kreativen Bereich, also sprich, wenn wir über Research sprechen, über Market Research, über auch visuellen Market Research sprechen, daraus auch Ergebnisse abzuleiten, Trends zu lesen. Das kann eine Suchmaschine, so ein LLM, deutlich schneller, effizienter und auch präziser mit Sicherheit, als das irgendwie Menschen können. Genauso geht es aber in der Visualisierung dieser Dinge, die umzusetzen, aber dann eben auch in der Exekution. Es ist ein Werkzeug, was wirklich in erster Linie ein großer Shortcut ist. Es ist eine Abkürzung für viele Prozessschritte, die heute händisch passieren, die automatisiert werden. Und es ist, zumindest würde ich das heute so beschreiben, es ist vor allen Dingen ein wirklich veränderter Arbeitsprozess und Tooling, und auch wir setzen das heute schon ein in der Produktentwicklung, von der Kreation und Ideation bis hin zum Generieren von Content, um die Produkte dann zu verkaufen, verkaufsfähig zu machen.
Verstehe, okay. Also es ist, weil du sagst Shortcut, also es macht schneller, es macht einfacher und am Ende dann auch in letzter Konsequenz auch kostengünstiger.
Exakt,
ja. Okay, aber du sagst, du glaubst, dass die wirkliche Herausforderung ist, dass zukünftig sozusagen das noch bessere und beste Produkt zu entwickeln, aus eurer Sicht heraus, und auch die Brand dazu zu schaffen, um das damit auch zu assoziieren, zu sagen, das ist einfach die Adresse, wo ich genau dann mein Gartenhaus oder was auch immer in dem Kontext finde und verlässlich finde.
Genau, und das Ganze einzuklammern mit einer Customer Experience, die maximal kundenzentriert ist und dafür sorgt, dass Herausforderungen, Probleme und Schwierigkeiten erkannt werden und wirklich kundenzentriert gelöst, realisiert und umgesetzt werden. Mit der großen Klammer Customer Experience, die, glaube ich, das ist nach wie vor eines der größten Handlungsfelder im Retail und im E-Commerce, wo man noch sich abheben kann und wirklich UVPs auch entwickeln kann, jenseits vom Produkt. Das ist das Produkt und die Customer Experience drumherum.
Okay. Vielleicht nochmal eine ganz andere Frage. Gibt es noch irgendetwas, was dir so spontan einfällt, was du anderen Führungskräften raten würdest? Du bist jetzt in der Coaching-Rolle beispielsweise und da sind andere Führungskräfte, die genau an dieser Stelle sind, an der ihr jetzt gerade steht. Shit, die Welt verändert sich mit KI, wir müssen schneller, kostengünstiger, wir müssen unser Geschäftsmodell überarbeiten. Da rollt auf uns was zu. Gibt es da irgendwas, was du denen raten würdest, wenn sie da stehen an dieser Stelle ihrer Reise? Was würdest du denen raten?
Zu akzeptieren, dass die Dinge anders werden. Und dass nicht wir schuld sind daran, wie sich die Welt verändert, sondern dass wir damit umgehen müssen und darauf reagieren müssen. Das aber auch mit einer Konsequenz und Radikalität zu tun, die der Sache gerecht wird. Weil sonst wird das, glaube ich, keine erfolgreiche Transformation. Wenn ich nicht klar die Problemstellungen zum einen benenne, aber auch akzeptiere und dann auch dementsprechend handle und umsetze. Konsequenz, Augen nicht davor verschließen, dass man Dinge verändern muss. Das tut immer weh. Und natürlich ist es auch eine Kritik an einem selbst, weil man Entscheidungen, die man vielleicht vor 2, 3, 4 Jahren getroffen hat, einfach nicht mehr richtig sind. Und zum anderen ist es der Austausch mit anderen, darüber sprechen, in den Austausch gehen, aktiv auch über Probleme sprechen, darüber sprechen, dass es schwer ist, dass es nicht super einfach und alles rosig ist. Und dann merkt man ganz schnell, dass man auch mit diesen Herausforderungen nicht alleine da steht. Und dann fällt es deutlich leichter, Lösungen zu finden, glaube ich.
Also ich höre raus, irgendwie solche Worte wie Realitäten annehmen, mutig sein, konsequent sein. Da fällt mir nämlich ein weiteres Wort ein, was ich so in meiner Erfahrung immer beobachte in diesen Veränderungsprozessen, geht sehr viel um Vertrauen. Also irgendwie Vertrauen zu finden als Team, Vertrauen auch in die Leadership zu finden. Also Vertrauen, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Faktor oder vielleicht sogar notwendige Bedingung, damit Veränderung tatsächlich auch erfolgreich werden kann. Das ist so unsere Erfahrung, die wir in solchen Veränderungsprozessen mitnehmen. Was löst das bei dir aus, so dieses Wort Vertrauen? Kannst du da irgendwie verbinden mit dem Wort Vertrauen und Veränderung? Oder?
Ich glaube, ohne Vertrauen würde nichts von all dem funktionieren. Das geht sowohl in Richtung Mitarbeiter als Richtung Führungskollegen, als auch von den Mitarbeitern in Richtung Führung. Jede Art von existenzieller Veränderung natürlich wahnsinnig viele Unsicherheiten mit sich gibt, mit sich bringt. Und zum einen muss ich vertrauen, dass das Team, dass das Team die richtigen Schlüsse daraus zieht und die richtigen Hebel in Bewegung setzt. Und auf der anderen Seite muss das Team mir und uns vertrauen, dass wir durch diesen Sturm in dieser Transformation irgendwie lenken und dass wir einen Nordstern sehen, dass wir ein Ziel haben, auf das wir hinsteuern und dann in einen idealerweise sicheren Hafen lenken. Und das hat ganz viel mit Vertrauen und gegenseitigem Vertrauen, Vertrauensbildung zu tun.
Was glaubst du, wie kann ein Leader Vertrauen schaffen? Was wären wichtige Punkte oder Wege, um Vertrauen zu schaffen im Team?
Ich bin davon überzeugt, vor allem durch Transparenz und Ehrlichkeit, Offenheit, durch auch das Teilhaben an schlechten Ergebnissen, also sei es Betriebsergebnissen, die nicht viele Organisationen gesehen, auch in der Beratung selber gesehen, wo Führungskräfte, wo Geschäftsführer, gerade in familiengeführten oder eben auch zum Beispiel nicht mitgeteilt haben, den Mitarbeitern, wie steht es eigentlich ums Unternehmen? Ist es gerade gut oder ist es nicht gut?
Frage an dem Punkt, also diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, die kann aber auch Angst auslösen, ne? Also die kann auch Sorge verursachen bei Mitarbeitenden und Kollegen. Könnte man ja argumentieren, ne? Wie weit geht diese Offenheit aus seiner Sicht? Also ist Transparenz die Realität? Wir machen große Verluste, wir müssen große Einschnitte vollziehen. Das gehört dazu dann eben, ja?
Das gehört dazu. Meiner Erfahrung nach ist das der richtige Weg. Für mich der richtige Weg, weil wenn ich mich in einen Mitarbeiter versuche reinzuversetzen, dann glaube ich, wenn man ihn fragen würde und vor die Wahl stellen würde, möchtest du einen Chef haben, eine Führungskraft haben, die dir 100% transparent offen die Probleme nennt und dir auch sagt, ich habe eine Idee, ich habe einen Weg, eine Lösung, wie wir damit umgehen. Oder möchtest du jemanden haben, der dich im Dunkeln lässt und du nicht weißt, läuft es gut, läuft schlecht. Weil wenn es schlecht läuft, dann spürst du immer zwangsweise, dass das nicht stimmt, weil die Gehaltserhöhung vielleicht verneint wird, weil eine offene Stelle nicht nachbesetzt wird. Das heißt, es
Das holt dich ein.
Das holt dich in jedem Falle ein. Ja, offene, klare, wirklich schonungslose Transparenz, glaube ich, ist wichtig, um auch Verständnis für Verhandlungen zu erzeugen. Und Verständnis. Und ich habe rein persönliche Erfahrungen, dann nur positive Erfahrungen mitgemacht, transparent und ehrlich und offen zu sein und eben nicht Wahrheiten zu verstecken. Das gilt in privaten Beziehungen genauso wie in beruflichen Beziehungen.
Ein weiterer Punkt in diese Richtung würde mich nochmal interessieren, deine Meinung zu. Ich habe mal ein Video gesehen über eine Rede, ich kann nicht mehr genau sagen, ob es Schwarzkopf oder Powell war, aber einer von diesen hochdekorierten amerikanischen Generälen, und er hat auch über Leadership gesprochen und auch über Vertrauen. Und der hat beschrieben, dass für ihn ein ganz wichtiger Faktor auch Authentizität ist. Authentizität aber in dem Sinne, dass er die Erfahrung hat, ein Beispiel genannt, dass er schon ab und zu mal auch in Situationen war, wo dieses Team, sein Team, seine Einheit oder was auch immer, auch selbst im Gefecht, also wirklich, wo es dann um auch Existenzielles geht, ums Leben geht, schon auch wusste, dass er als dieser Leader dieses Teams jetzt noch nicht genau die Lösung hat, da irgendwie dieses Team rauszukriegen aus dieser Situation. Aber das Team der festen und totalen Überzeugung war, dass er sein Bestes geben wird, um es zu schaffen, dieses Team und sich lebend daraus zu bringen. Diese kleine Geschichte, sehr dramatisch und auch vielleicht mit ein bisschen viel Pathos jetzt gerade wiedergegeben, aber da hat sich bei mir schon was nochmal Punkte rausgekommen, nämlich gibt es nicht auch als Leader in Organisationen schon auch Punkte, wo ihr die Antwort jetzt nicht habt und trotzdem irgendwie die Leute einladen müsst und mitnehmen müsst, sie zu finden, mit euch beispielsweise, oder euch Zeit zu geben, die Antwort zu finden. Kann man diesen Übertrag so machen, oder bist du der
Meinung? Hundertprozentig. Kann man hervorragend da drauflegen, weil du hast natürlich, das wäre vermessen zu sagen, ich habe auf alles Antworten, ja, und kann auf jede Frage, die du mir stellst, irgendwie eine Antwort geben. Auch dass er häufig wird das von Führungskräften erwartet, immer auf alles eine Antwort zu haben.
Das ist ja so ein Stereotyp, ne? Oder ein Klischee irgendwie.
Aber genau, ich bin großer Freund davon, den Ball zurückzuspielen und Antworten von den Levels darunter und auch von Mitarbeitern einfach unmittelbar zu bekommen, zu holen und die zu inkludieren. Also vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Wir sind gerade dabei, für eine unserer Brands ein Reforecast zu machen, weil der Business Case in diesem Jahr nicht so kommt, wie wir damit gerechnet haben.
Ja.
Und das bedeutet auch, dass wir wirklich Dinge ganz radikal und auch kurzfristig verändern müssen. Und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe einfach ein P&L-Szenario gebaut, habe Line-Items definiert und gesagt, da müssen wir was verändern, hier und da. Ich habe einfach auf die Punkte hingewiesen und die konkreten Lösungen. Was tun wir denn eigentlich jetzt auf der Margenlinie? Was tun wir auf der Order-Intake, auf der Topline-Ebene? Was tun wir auf den Personal Expenses? Das sind Entscheidungen, die ich nicht alleine treffe, weil ich sie nicht vollumfänglich alleine treffen kann. Ich bin nicht allwissend, sondern ich brauche das Team dafür, um die richtigen Antworten auf diesen einzelnen Herausforderungen zu finden und dann auch ein gesamthaftes Bild zu zeichnen. Ich kann es nicht alleine lösen. Das könnte auch der General vermutlich nicht in einer Gefechtssituation. Von daher ist es die Inklusion des Teams in der Findung der Antworten essentiell wichtig.
Und auch wenn ich ergänzen darf, aber auch im Grunde genommen die Offenheit zu sagen, das vielleicht passt jetzt nicht auf das Beispiel, was du genannt hast, jetzt konkret mit dem Reforecast, den ihr gemacht habt, aber durchaus auch mal zu sagen, shit, darauf habe ich jetzt noch keine Antwort. Also es ist mein Job als Führungskraft, das zu erarbeiten. Ich brauche auch eure Hilfe, aber ich weiß es noch nicht. Und damit muss ich mich jetzt beschäftigen. Ich sage das deswegen, weil so in meiner Welt, ich bin ja schon ein bisschen älter, ist sehr häufig eben genau das war was eine Führungskraft nie zugegeben hat. Und es war unmöglich, sich da hinzustellen und sagen, shit, ich weiß es noch nicht, aber seid gewiss, ich werde alles dafür tun, jetzt es rauszukriegen. Das fand ich sehr beeindruckend, als ich das da von diesem hochdekorierten General da in dieser Rede gehört habe. Deswegen hat mich das jetzt interessiert.
Nochmal der Punkt. Die berühmte und oft besprochene Fehlerkultur gilt natürlich auch für Führungskräfte.
Ja,
stimmt. Ist leichter gesagt als getan. Das zu leben, glaube ich, ist überlebensstrategisch unglaublich wichtig als
Unternehmen. Witzig, weil ja alle immer davon reden und sehr häufig ja aber dann Führungskräfte, dann Fehlerkultur, aber dann passiert der Fehler und dann kommt die Führungskraft und sagt, Moment mal, also wie konnte das passieren? Wir waren da, wir hatten das verantwortet, wir haben das entschieden. Das ist dann eben das andere Stichwort, das nächste vielleicht noch, weil du gesagt hast, diese Offenheit, Ehrlichkeit, Mut, Konsequenz, Vertrauen in alle Richtungen, nach oben, nach unten sozusagen. Und das andere vielleicht auch noch eine weitere wichtige Kriterium, Charakterzug oder wie auch immer ist, Vorbild sein als Führungskraft. Ne? Also man kann ja Fehlerkultur, dann passiert es, bam, wie konnte das passieren? Also dann ist auch wirklich zuzulassen, akzeptieren, Vorbild sein. Das ist anscheinend, wie du ja sagst, gar nicht so einfach als Führungskraft immer, weil dann zuckt es dann doch irgendwie durch.
Klar, ne? Ja, aber genau. Ich glaube, da muss man einmal drüber springen und wirklich eine Vorbildfunktion einnehmen. Mhm. Das gilt ja nicht nur für die eigenen Fehler, sondern auch im Umgang mit Mitarbeitern, dass sie das Gefühl haben, ich darf Fehler machen, ich darf Entscheidungen treffen. Und wenn sie falsch sind, dann ist das nicht schlimm. Mhm. Das bedeutet nicht, dass ich deswegen einen schlechten Job gemacht habe und mein Job gefährdet ist. Mhm. Natürlich muss man aus den Fehlern lernen. Das ist auch wieder die logische Konsequenz. Mhm. Aber die Radikalität und Geschwindigkeit, in der wir uns im Moment anpassen müssen, zu behaupten, das fehlerfrei managen zu können, wäre sehr arrogant, vermessen. Mhm. Das ist existenziell, das in die Tat umzusetzen.
Mhm. Ja, also das heißt, es gibt auch für Führungskräfte sehr, sehr, sehr viel zu tun in diesen turbulenten und transformativen Zeiten. Ja, unsere Zeit ist um. Deswegen erstmal von meiner Seite vielen lieben Dank für deine Zeit und für diese wertvollen, tollen Insights. Ich fand es sehr inspirativ, dir zuzuhören und aus deiner Welt und deinen Erfahrungen zu hören und zu lernen. Ganz lieben Dank und ich wünsche dir für deinen Weg, den ihr da vorhabt, viel Glück, viel Erfolg und bin sicher, dass es sehr spannend wird.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Macht auch immer Spaß, mal zurückzutreten und so ein bisschen über die Dinge nachzudenken, die man sonst so im Kopf hat jeden Tag. Ja.
Ja.
Von daher hat viel Spaß gemacht. Danke.
Super, Dankeschön.